Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Widerstand gegen herrschende Verhältnisse hat eine lange und wichtige Tradition in der europäischen Geschichte. Zentrale Ideen wie Gleichheit und Freiheit waren die Treiber dieser Bewegung. Sie haben uns vielleicht die größte politische Errungenschaft, die Demokratie, gebracht. Und in eben diesen demokratischen Verhältnissen darf öffentlich gegen die Politik protestiert werden, vorausgesetzt, das passiert gewaltfrei. Das war am Wochenende nicht der Fall, als in Berlin Gegner der Corona-Maßnahmen und Rechtsradikale auf die Straße gingen. Auch wenn der Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent heute im Deutschlandfunk warnte, man dürfe sich nicht in einer Diskussion über die Symbole der Proteste verfangen. Die Symbole, die Bilder und deren Botschaften sind das, was nachwirkt. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Protestforscher Dieter Rucht gesprochen. Über Reichsfahnen auf den Treppen des Reichstags ist schon ausführlich diskutiert worden. Aber Sie haben auch noch andere Bilder und Plakate gesehen, Dieter Rucht. Wie sah diese Ikonografie des sogenannten Widerstandes am Wochenende aus?
Die lässt sich schwerlich auf einen Nenner bringen und das ist gerade ihr Kennzeichen. Das ist extrem heterogen. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Da sieht man Gandhi-Porträt, ein Porträt von Hannah Arendt, Friedenstauben, Regenbogenflaggen, ein Che Guevara-Schild, die Bibel, die Reichsflagge und auch die Parole der Französischen Revolution, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Also das ist ziemlich bunt von links außen bis rechts außen, also zumindest was die Symbolik angeht, und lässt sich nicht auf einen Nenner bringen.
Was sagt Ihnen das? Was schließen Sie daraus?
Das heißt zunächst mal, dass Corona einen Anlass schafft, bei dem sich Kritiker und Unzufriedene verschiedenster Couleur versammeln können, ohne sich untereinander verständigen zu wollen oder verständigen zu müssen, was denn politisch eigentlich daraus folgt.
Jetzt ist es ja so, dass gerade bei Hannah Arendt der Dialog, die Verständigung mit der Gesellschaft eine zentrale Rolle spielt gegen das totalitäre System. Wie kann es eigentlich sein, dass solche Symbole und solche Inhalte in ihr Gegenteil verkehrt werden?
Also zum Teil meinen ja die Leute, sie würden gegen ein totalitäres System antreten. Das wäre die Bundesrepublik, das wäre die Merkel-Diktatur und wie das jetzt im Einzelnen auch immer bezeichnet werden mag. Das heißt, sie fühlen sich an diesem Punkt rein formal und von außen betrachtet an der Seite von Hannah Arendt. Sie kennen, würde ich mal unterstellen, in der Regel nicht das Werk, die Schriften, die Position von Hannah Arendt, aber sie reagieren auf bestimmte Reizworte. Und wenn da etwa das Wort Widerstand oder Ungehorsam vorkommt, dann wird bei ihnen da sozusagen das Lämpchen angeklickt und wird gesagt, das ist wahrscheinlich eine von uns.
Jetzt sind Sie als Protestforscher ja wahrscheinlich schon auch in der Situation, wie man mit genau dieser, ich würde es jetzt mal Absurdität nennen, umgehen kann.
Ja, zunächst mal folgt daraus, dass es unterschiedliche Gruppen und Anliegen sind, dass man nicht mit dem Hammer oder mit Schlagworten oder mit einer Zuordnung operieren kann. Wenn man das politisch ein bisschen sortiert, dann glaube ich, ist eine mittlere Gruppe ansprechbar und die ist es wichtig, tatsächlich auch anzusprechen und zu gewinnen zu versuchen. Das ist die Gruppe derer, die sich eher als Normalbürger versteht, die mitten im Leben stehen, die Zweifel haben, die Kritik haben, aber die immerhin noch ins Gespräch verwickelt werden können, die Argumente sich zumindest anhören. Ob sie dann überzeugt sind, ist eine zweite Frage. Aber dann gibt es eben zwei Gruppen, die zahlenmäßig jetzt nicht so stark sind, nach meiner Einschätzung. Und die sind extrem unterschiedlich. Das sind auf der einen Seite sozusagen ideologisierte, auf rechts gepolte Leute bis hin eben zu Rechtsradikalen. Und dann gibt es eine noch kleinere, deutlich kleinere Gruppe von Leuten, die als Verschwörungserzähler durch die Gegend laufen und die wildesten, die krudesten Theorien über diese Welt und den Zustand dieser Welt und die finsteren Mächte, die die Welt beherrschen würden, von sich geben. Und auch hier, glaube ich, ist es keine Mühe wert, im Einzelnen beweisen zu wollen, dass es alles nicht stimmt. Die Leute verlassen sich auf ihre Informationen, auf ihre Webseiten, auf ihre Links und alles andere wird dann der Lügenpresse weitesten Sinne zugerechnet.
Jetzt gibt es noch eine weitere, auch das würde ich jetzt mal Absurdität nennen, dass wir doch in einer Zeit leben, in der in den Nachrichten auch andere Demonstrationen sehr im Fokus stehen. Also wenn wir nach Belarus schauen, da wird für die Demokratie protestiert, für demokratische Verhältnisse. Wenn wir in die USA schauen, da wird gegen Rassismus, gegen die Diskriminierung und Gefährdung auch der schwarzen Bevölkerung protestiert. Das sind ja Verhältnisse, die wir so in Deutschland nicht haben. Woher kommt dann diese Wut?
Ich habe da keine bündige Antwort darauf. Also es gibt viele Unzufriedenheiten, die sich an konkreten Dingen entzünden, dass die Mieten zu teuer werden oder dass der Tierschutz verschärft werden müsste. Also es gibt da hunderte von Anliegen und jetzt wird eigentlich nur ein äußerer Rahmen geschaffen und die Leute haben das Gefühl, da ist ein Podium, da gibt es viele Kameras, die auf sie gerichtet sind, da können sie ihr Anliegen vorbringen und die Tatsache, dass sie das tun können und dass sie nicht sanktioniert werden, heißt ja auch, dass demokratische Zustände im Großen und Ganzen hierzulande herrschen. Also ein Teil der Leute, die auf der Straße sind, glauben, sie seien aufrechte, wackere Demokraten.
Sagt der Protestforscher Dieter Rucht, mit dem ich über die doch eher diffuse Ikonografie der Demonstrationen gesprochen habe.